Natur je gelegt hat. Auch der Wind ist ja eine Ursache oder etwas, das das Licht mitbewirkt. Weil die Erde die Strahlung schneller aufnimmt als das Wasser, gibt das noch einen Unterschied und so weiter. Aber das geht noch in ein komplexes System hinein. Es ist für mich einfach interessant, wenn wir jetzt weiterfahren und der vierte Freund noch vom Hiob anhört, seine Seelsorge, wie er sie gegenüber dem Hiob überbringt, hat ja der Hiob in seinen Gesprächen, in seinen Antworten, ist er immer wieder auf den Wind oder auf den Sturm zu reden gekommen. Die Freunde sind auf das nicht eingegangen, aber jetzt der Elihu, der vierte Freund, geht dann auf diese Thematik auch ein bisschen ein. Einfach etwas von der Grösse, von der Allmacht Gottes. Wir wollen miteinander anfangen, aus dem Hiob 32 die ersten 9 Vers lesen. Ich möchte da wieder die Rede vom Elihu. Es sind 4 Reden und ich möchte versuchen, heute Morgen abzuhaken, einfach ein paar Punkte rausgreifen. Es ist mir bewusst, es ist intensiv für die, die einmal den Text nicht voraus angeschaut haben. Aber ihr könnt den dann auch hinten drin noch anschauen. Hiob 32, Vers 1 bis 9. Da hörten die 3 Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels, des Posites aus dem Geschlecht Ram, ward zornig. Er ward zornig über Hiob, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Auch war er zornig über seine 3 Freunde, weil sie keine Antwort fanden und doch Hiob verdammten. Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob geredet hatten, weil sie älter waren als er. Als Elihu nun sah, dass keine Antwort war im Munde der 3 Männer, ward er zornig. Und Elihu, der Sohn Barachels, des Positers, hob an und sprach, ich bin jung an Jahren und ihr seid alt. Darum habe ich mich gescheut und gefürchtet, mein Wissen euch kund zu tun. Ich dachte, lass das Alter reden und die Menge der Jahre lass Weisheit beweisen. Aber der Geist ist es in den Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Die Betagten sind nicht die Weisesten und die Alten verstehen nicht, was recht ist. Er fährt nachher weiter in dieser Rede und bevor wir jetzt da näher darauf eingehen, möchte ich noch 2 Folien einblenden, wo die ganze Thematik oder die Grundthematik bis jetzt ein bisschen aufzeigen. Einerseits war ja das Ganze die Frage, ist Gott gerecht? Das war die Diskussion von diesen 3 Freunden gegenüber dem Hiob. Nachher regiert Gott die Welt nach einem strengen Grundsatz der Gerechtigkeit. Und die dritte Frage noch, wie kann man dem Hiob sein Leiden erklären? Und das sind die Fragen, die im Raum gestanden sind und darum die heissen Diskussionen ausgelöst haben, weil der Hiob von seiner Seite gesagt, ich bin unschuldig, Gott tut mich ungerecht strafen und die Freunde haben gesagt, du bist ein Verbrecher, da ist manches passiert, darum ist das Gericht Gottes. Und ja, da auf dieser Folie habe ich Grundannahme, wo ist es von diesen 3 Freunden, das menschliche Handeln, das war einfach das Denken, das dann war und eigentlich bis heute tut man dem begegnen, wenn man jemanden mit älteren Leuten ins Gespräch kommt, die von Gott nichts wissen, die nichts wissen wollen, kann sein, dass sie sagen, warum straft mich Gott jetzt diesen Weg? Und da muss ich sagen, es ist die Grundannahme. Wenn du weise und gut bist, wirst du Erfolg haben und Belohnung. Und wenn du böse und dumm bist, ist Unglück und Bestrafung die Folge. Das ist ganz einfach abgebrochen, das Denken, das der Mensch jahrelang hatte oder jahrhundertelang hatte über Gott. Und wenn man die falsche Grundannahme an einen anderen um den Kopf wirft, dann könnt ihr unten dran lesen, dann gibt das einen Druck. Und darum ist der Hiob nachher immer unbedachter geworden in seinem Reagieren. Er ist immer mehr mit dem Rücken an die Wand gekommen und hat einfach müssen sagen, es stimmt nicht, aber ich kann es nicht belegen, ich kann es nicht beweisen. Und darum hat das Ganze auch beim Hiob eine sehr zerstörende Wirkung gehabt. Ja, dann noch die 3 Freunde und dem Hiob seine Argumente und dann ganz am Schluss dem Elihu sein Vorgehen. Die Freunde argumentieren, Gott ist gerecht. Über das müssen wir nicht diskutieren. Die Folge, Er regiert die Welt in Gerechtigkeit und somit hat der Hiob gesündigt. Und um das zu belegen, möchte ich einfach eine Stelle zitieren, wo es das aufzeigen, der Eliphas im 22. Kapitel, wo er ihm sagt, du hast deinem Bruder ein Pfand genommen, ohne Grund, du hast dem Nackten die Kleider entrissen, du hast die Durstigen nicht getränkt mit Wasser und du hast dem Hungrigen dein Brot versagt. Die Witwen hast du leer weggehen lassen und die Arme der Weisen zerbrochen. Da Schuldigungen, die am Hiob unterjubeln und sagen, das war dein Verhalten, darum ist das Gericht. Jetzt der Hiob argumentiert anders, er sagt, ich bin unschuldig, die Folge von meinem Leiden ist keine göttliche Strafe. Und darum kommt er nachher zum Schluss in die Enge gedrungen, Gott regiert nicht in einer absoluten Gerechtigkeit. Das heisst, Gott ist ungerecht über meinem Leben. Das ist dann die Aussage vom Hiob. Und jetzt kommt der Elihu, der auch wieder zurückgreift und sagt, Gottes Handeln ist gerecht. Gott regiert die Welt in Gerechtigkeit. Und jetzt bringt er einen anderen Aspekt hier. Er hat nicht die gleiche Grundannahme. Und er sagt, Leiden kann vor Sünde bewahren. Leiden formt den Charakter. Und Leiden lässt uns Gott besser und tiefer erkennen. Das ist einfach ganz kurz zusammengefasst, wie ein Vorausblick jetzt auf die Thematik, die wir miteinander anschauen. Der Elihu kommt als vierter Redner, also er ist zwischen den drei Rednern und dem Hiob, wie ein Mittler zwischen ihnen. Und es ist für mich passend, es passt gut, auch in die Überlegungen von Gottes Seite her. Er ist der Wegbereiter für das Reden Gottes nachher. Wie es Gott immer wieder mit dem Wegbereiter hatte. Johannes war der Wegbereiter von Jesus. Und da ist der Elihu der Wegbereiter vor dem Reden Gottes. Er hat einzelne Gedanken aufgenommen vom Hiob. Er hat den Hiob nicht geschont. Er war sehr offen, sehr direkt, schonungslos. Auch mit dem Hiob hat ihm gesagt, dort bist du falsch in diesen Aussagen. Aber auch mit diesen Freunden war er sehr offen und direkt und gesagt, ihr habt da falsch geurteilt über den Hiob. Jetzt, wenn wir das ein bisschen detaillierter anschauen, gefällt es mir, wie er als Mittler auftreten, auch seine Charaktereigenschaften. Der erste, der ins Auge sticht, eine grosse Charaktereigenschaft ist, er war demütig und er konnte zuhören. Er hat zugelassen im Gespräch von diesen drei Freunden, drei Runden, Schlagabtausch um Schlagabtausch von beiden Seiten. Und er hat geschwiegen und geschwiegen und geschwiegen. Schon die ersten 7 Tage war er mit diesen Freunden beim Hiob. Er war an der Seite und er hat geschwiegen. Und jetzt, wo nichts mehr kam, ist von beiden Seiten, wo der Hiob schwiegt, er weiss nicht mehr, was sagen. Die Freunde schweigen, sie wissen nicht mehr, was sagen. Und jetzt fängt der Elihu sein Gespräch an und da steht 3-mal etwa, dass er zornig war. Er war zornig über den Hiob, er war zornig über die drei Freunde und er war zornig über die ganze Situation, die dort war. Und wenn wir das anschauen, ist es für mich beeindruckend. Und ich habe mich dann gefragt, wie manchmal oder wie lange kann ich schweigen in einer Situation? Und da möge es Gott immer wieder Gnade schenken, auch wir. Wir sind ja alle, die in den Schafstall eingegangen sind, Hirte von den Schafen und damit auch Seelsorger. Dass wir, haben 2 Ohren bekommen von Gott und nur ein Maul und eine Zunge, dass wir auf jeden Fall zuerst einmal mit diesen 2 Ohren gut herhören, lang herhören und nachher reagieren oder nachher antworten. Und darum versucht der Elihu jetzt beim Hiob zum Teil mit ähnlichen Aussagen, die seine drei Freunde gemacht haben, und gleich ganz anders. Er hat eine andere Grundannahme. Er geht nicht davon aus, der Hiob hat gesündigt. Der Hiob war schuldig. Und darum ist alles, was die drei Freunde gesagt haben, ist ein bisschen von dieser Grundannahme, aus dieser Perspektive herausgekommen. Und der Elihu geht von der göttlichen Seite her und sagt, Gott ist gerecht und Gott ist heilig und sein Handeln ist gerecht und heilig. Und da gibt das einfach ganz andere Ausgangslage für alle, die beteiligt sind. Wenn ich noch weitere Charaktereigenschaften vom Elihu in den Raum stellen. Er sagt da, er tut niemandem schmeicheln, sagt er im ersten Kapitel, im 32. Weil ihn der Geist Gottes leitet. Und auch das ist ein Aspekt, den ich denke, der wichtig ist, dass wir im Reden miteinander, auch im seelsorgerlichen Reden miteinander, einfach auch ehrlich sind. Nicht verletzend, aber ehrlich. Dass wir einander nicht etwas schmeicheln, etwas vormachen, was nicht ist. Wo wir hinten nur etwas anderes sagen und vorne nur etwas anderes. Er tut in seinem Auftreten, ist er sicher. Warum? Weil er von dieser Ausgangslage geht, was Gott sagt und was Gott ist. Und das ist etwas, das bleibt. In dieser Welt tut alles ändern und alles wird vergehen und sein Wort ist eine ewige Wahrheit. Und wenn wir uns auf sein Wort abstützen können, wenn wir von seinem Wort her raten, müssen wir nicht morgen oder übermorgen den Rat korrigieren, dann bleibt er. Und darum ist es wichtig, dass wir auch von ihm lernen. Er war getrieben und geleitet durch den Heiligen Geist. Und sein Ziel war, den Hiob wieder zurück in die Gegenwart Gottes zu führen, ihn wieder näher zu Gott zu bringen und nicht irgendwie etwas zwischendrin. Es ist im Elihu auch nicht darum gegangen, zum Recht zu haben. Das war ihm weit weg. Das ist ihm nicht darauf angekommen. Ihm ist einfach darauf angekommen, Gott ins richtige Licht zu stellen. Das Zentrum wie das Zentrum bleibt und nicht etwas anderes zum Zentrum wird. Es ist auf einmal die Schuldfrage ist zum Zentrum geworden. Hat Hiob gesündigt oder hat er nicht gesündigt? Aber es geht gar nicht um das. Es geht darum, dass jetzt B-Zeiten durch die falsche Grundannahme Schuld auf sich geladen haben. Der Hiob, nachdem, dass er Gott verunglimpft hat, dass er Gott auf eine menschliche Stufe runtergeholt hat. Und die drei Freunde, dass sie ihm Sachen unterstellt haben, die brandschwarze Lügen waren, die einfach nicht wahr waren. Der Elihu antwortet die vier Reden, die das Ganze einleitet. Und in der ersten ist er noch ein bisschen konkreter gegenüber dem Hiob. Und in der letzten geht es ihm nachher eigentlich fast nur noch um Gott. Und mir gefällt das, auch der Aufbau gefällt mir. Am Anfang versucht er ihn abzuholen. Er sagt, du hast gesagt, und das ist so, du hast gesagt, und das ist so, oder es ist eben nicht so. Und am Schluss tut er ihm einfach die Grösse Gottes vor Augen malen, in wunderbaren Farben. Und ich habe mich dann gefragt, ist es nicht auch bei uns immer wieder der Weg? Wenn es uns gelingt, einander die Grösse Gottes wunderbar vor Augen zu malen, tun wir einander ermutigen, wir tun einander aufs Ziel herweisen. Und wenn wir aber Gnade nicht haben oder das Gefühl wir haben es im Griff. Ich habe das selber bei der Seelsorge schon erlebt, dass ich jemanden höre reden. Er redet, er erzählt mir. Und weil ich schon mal so ein Beispiel hatte, muss er gar nicht fertig reden. Ich weiss bereits, was er meint und was er jetzt machen muss. Fühlt er sich ernst genommen nachher von mir? Ich denke es nicht. Wenn ich ihn nicht fertig lasse ausreden, dass er seine Last vom Herzen reden kann und ich reagiere bereits, ist das falsch. Dann ist das fatal. Das kann zerstörend wirken. Aber wenn ich ihn fertig lasse ausreden und vielleicht dann sage, wir wollen zuerst noch Gott bitten um Weisheit, um Klarheit, dass er den Weg zeigen kann. Und dann tut es vielleicht dem anderen von sich aus selber zeigen. Wir können ja einen anderen nicht umpolen. Wir können einem anderen nicht ein anderes Denken geben. Wir können nur versuchen, zu Gott zurückzuführen. Die Sprüche zeigen uns da manches aufzeigen diesbezüglich. Und ich habe mir da noch zwei Stellen rausgeschrieben, die ich für mich auch rausgeschrieben habe, die ich aber weitergeben möchte. Sprüche 15, 28. Das Herz des Gerechten überlegt, was er antworten soll. Aber der Mund der Gottlosen sprudelt Bosheit hervor. Oder Sprüche 18, 13. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Jetzt der Elihu begründet zweimal im 32. Kapitel, Vers 8 und dann Vers 18 wieder, sagt er, dass der Geist Gottes ihn treibt, ihn drängt, um das zu sagen. Das heisst, beim Elihu sehen wir, dass er irgendwie eine Verbindung, und zwar eine lebendige Verbindung mit dem Gott, mit Gott hatte. Bei den anderen drei Freunden vermissen wir das. Da sehen wir nicht, dass sie mal gebetet hätten. Der eine sagt noch etwas von Engel und der andere sagt noch etwas von Erscheinungen, wo ich aber mehr in so Kulten platzieren müsste. Wir haben das angeschaut miteinander. Und er sagt ganz klar, dass er gedrängt worden ist vom Geist Gottes in seinem Innersten zum Reden. Aber er hat Gnade bis zum Schluss, bis zu dem Punkt zum Warten und versucht jetzt das auf den Punkt zu bringen. Das Reden Gottes kann sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich haben wir zwei Arten vom Reden Gottes, die wir auch erlebt haben. Zuerst, er tut das im Römer 1 sehr schön sagen, ist in der Schöpfung. Wenn wir rausschauen, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter, wie das Ganze in der Natur sich verändert, wie es wieder Leben gibt im Frühling, im Winter wieder zurückgeht, abstirbt scheinbar und dann wieder kommt. Einfach der ganze Mechanismus. Du lass uns einfach stillstehen vor dem unendlich grossen Schöpfer, der das in der Hand hat. Wenn wir zur Nacht rausgehen und an den Sternenhimmel schauen, stehe ich auch immer wieder still und muss sagen, wie gross bist du? Das ist mein Vater, er ist durch Jesus Christus mir begegnet und hat zu mir geredet. Habe ich gehört, wo er zu mir geredet hat durch die Schöpfung? Nein. Und bei vielen lange das nicht. Und dann braucht er die andere Variante. Und die andere Variante ist, dass er nachher durch Nöte anfängt zu reden. Durch Schwierigkeiten anfängt zu reden. Durch Krankheit anfängt zu reden. Und dass dann der Mensch stillsteht und anfängt zu überlegen und über die Bücher zu gehen. Ich habe mehr wieder eine Person kennengelernt. Ich glaube, die eine habe ich schon mal erwähnt. Die habe ich kennengelernt. Die hat beide Beine weg, die Hand weg und hat an dieser Hand nicht mehr zwei Finger gehabt. Dort, wo ich einen Gottesdienst hatte, hat die Person damals noch CD oder Kassette kopiert von der Predigen. Ich habe die begrüßt, wir haben einen anderen Moment angeschaut, ich habe einen Moment leer geschluckt und dann habe ich gedacht, jetzt hat es keinen Sinn, dass ich einfach so weitergehe. Ich frage den Gott direkt. Und habe ihn gefragt, darf ich dich fragen, was mit dir passiert ist? Hast du den wegen einem Unfall gehabt oder was ist da passiert? Und dann sagt er, ja, ich habe in der Bahn gearbeitet und habe in der Bahn einen schweren Unfall gehabt. Die haben mich nachher hinten auf einen offenen Lieferwagen geworfen. Die haben gedacht, bis ich im Spital sei, sei der verblutet. Also die haben mich dort auf den Metallding geworfen und sind so mit mir ins Spital gefahren. Im Spital, bei der Notfallaufnahme, haben sie mich oben runtergerissen, haben sie mich eingeschleicht. Und dann haben die Ärzte geschaut und die haben mich zurückgebracht. Und dann sagt er mir, und das hat mich betroffen gemacht, sagt er mir, das ist mir zum Segen geworden. Ich habe dort Jesus kennengelernt. Mein Leben war vorher ohne Jesus und durch den schweren Unfall habe ich Jesus kennengelernt. Jesus redet zu uns unterschiedlich. Wir alle, wenn wir auf seine Schöpfung, auf all das Schöne schauen, auf all das Liebe, das wir täglich geniessen dürfen von ihm und wenn wir uns von dem leiten lassen, dann sind wir gut beraten. Und just oder in seiner Liebe manchmal auch andere Mittel noch nehmen, wo wir im Nachhinein, in der Rückblende auch dürfen sagen, es ist mir zum Segen geworden. Dass Gott mich den schwierigen Weg geführt hat, mir aber die Augen geöffnet hat. Er tut dann noch weitere Punkte aufzählen im 33. Kapitel, Hiob 33, Vers 15, sagt er, im Traum, im Nachgesicht. Dann im Vers 19 sagt er, auch warnt er mich durch Schmerzen. Das ist der Punkt, den ich jetzt erwähnt habe. Und dann kommt ab Vers 23, kommt für mich nochmal eine wunderbare Variante, wie Gott redet und wie Gott kann reden. Das ist das Reden durch einen Mittler. Wir alle sind Mittler. Wenn wir bekehrt und wiedergeboren sind, sind wir Botschafter vom himmlischen Reich. Botschafter auf dieser Erde. Wir haben bei uns im Quartier an der Beethovenstrasse ein paar Diplomaten, die haben auf dem Auto das schöne CD, das der Diplomat auszeichnet. Eigentlich muss ich sagen, das wäre doch ein schönes Kennzeichen, hinten auf dem Auto so ein CD. Da kannst du fast machen, was du willst. Du darfst ja Gesetze halten, sollst ja Gesetze halten, aber sonst ist es auch nicht so schlimm. Einfach, sie sind ihrem Land unterstellt, wo sie Gesandte sind, daher. Jetzt, was ist ein Diplomat im biblischen Sinn? Der muss zwei Sprachen ganz gut beherrschen. Das eine ist die da, wo wir miteinander kommunizieren. Das ist schön, wenn man die gut kennt, dass man versteht, was der andere meint und er versteht, was ich meine. Und die andere ist noch, dass man die himmlische Sprache versteht. Dass man die können übersetzen für all die, die diese Sprache nicht kennen. Und das tut er da ab Vers 23 im Hiob 33 anschneiden, wo er sagt, kommt dann zu ihm ein Engel, ein Mittler, einer aus tausend, kommt zu tun dem Menschen, was für ihn recht ist, so wird er ihm gnädig sein und sagen, erlöse ihn, dass er nicht hinunterfahre zu den Toten. Und jetzt kommt das Schöne, denn ich habe ein Lösegeld gefunden. Sein Fleisch blüht wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Er wird Gott bitten und er wird ihm Gnade erweisen und wird ihm sein Antlitz sehen lassen mit Freuden und wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Ist das nicht eine immense Ermutigung, die der Elihu am Hiob jetzt da sagt? Der Hiob hat im 9. Kapitel bereits gewünscht und gesagt, er wünschte sich einen Mittler. Es müsste einer sein, der zwischen den Freunden und ihm vor Gott würde treten. Er sagt das so im Vers Kapitel 9, 32 und 33, denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten dürfte, er redet über Gott, dass wir miteinander vor Gericht gehen könnten. Es gibt auch keinen Mittler zwischen uns, der seine Hand auf uns beide legen würde. Wie wohltuend kann das sein, wenn du einen Freund an der Seite hast und du bist irgendwo in der Enge und jetzt legt er die Hand dir auf die Schulter, so ein bisschen, lass es gehen, ich schaue jetzt für dich. Ich rede für dich. Ist das nicht schön? Und der Hiob wünscht das so. Dann sagt er im 16. Kapitel, Vers 19, aber auch jetzt noch, siehe, mein Zeuge im Himmel und mein Bürger in der Höhe. Also er spürt etwas, dass sein Zeugen im Himmel ist, dass es einer ist, der alles sieht. Und nach einem 19, Kapitel 19, 25, sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und jetzt Kapitel 33, 23 und 24, sagt ihm der Elihu von dem Mittler, der ist. Der Mittler, den wir alle haben dürfen erleben, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir zum Herrn Jesus gekommen sind. Er hat zu uns geredet, er ist uns nachgegangen, er ist uns begegnet und er hat uns die Augen geöffnet. Und dann haben wir das so dürfen erleben, sein Fleisch blüht wieder wie in der Jugend und er soll wieder jung werden. Die Wiedergeburt, die Neugeburt, die wir bekommen haben durch den Geist Gottes. Und dann wird er Gott bitten und er wird ihm Gnade erweisen und wird ihm seine Gerechtigkeit schenken. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Jemandem, der in Not ist, jemandem, der in Problem ist, jemandem, der nicht mehr raussieht und nicht mehr weiter weiss. Der Paulus nimmt den Gedanken auf und sagt im 1. Timotheus 2, 5 und 6, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Und das ist das Zeugnis, oder das dürfen wir sagen, zu unserer Zeit. Der Elihu war immer dabei bei diesen ganzen Gesprächen. Er war der Mittler, hat aber geschwiegen bis am Schluss, bis niemand mehr etwas gesagt hat. Und dann hat er geredet. Unser Elihu, der Herr Jesus, von wann war er bei uns dabei in unserem Leben? Ist er nicht vom ersten Moment an bei uns gewesen. Er ist immer bei uns gewesen. Er hat jedes Gespräch gehört von uns, jedes Verhalten von uns gesehen. Er hat uns begleitet, aber wir haben ihn erst wahrgenommen, wo wir uns auf sein Werben, auf sein Feinen tun, wo wir dort haben angefangen, uns ihm zuwenden und antworten. Wie schön ist es. Beim Elihu bei der zweiten Rede, fährt er weiter und sagt dort dem Hiob auch wieder, er nimmt ihn zur Rechenschaft ziehen, sagt, du hast geurteilt, du hast über Gott wollen richten, du hast ihn wollen auf die Anklagebank setzen, dass er die Rechenschaft schuldig ist. Das ist er nicht. Gott ist uns für sein Handeln nie Rechenschaft schuldig. Er muss dir und mir nicht erklären, warum er das so oder warum er das so gemacht hat. Und ich muss sagen, wenn wir schon, und jetzt beziehe ich es auf mich, beim Wind, nicht einmal im Detail wissen, woher dass er kommt und wohin dass er geht und warum gibt es einen Sturm und warum Nordwind und Südwind und all die verschiedenen Windsachen, was er alles bewirkt. Was will ich denn, sobald es sogar in die unsichtbare Welt geht und in meinem Leben mit der Ewigkeit im Zusammenhang ist, was will ich mir zumassen, darüber ein Urteil zu fällen? Und darum sagt Elihu nachher zum Hiob, er stellt ihm da wieder eine Frage im Vers 13, Kapitel 34. Wer hat Gott die Erde anvertraut? Wer hat den ganzen Erdkreis hingestellt? Wenn er nun an sich dächte, nur an sich dächte, seinen Geist und Odem an sich zöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen, der Mensch würde wieder zu Staub werden. Er versucht ihm da zu zeigen, du Mensch bist so klein, so vergänglich. Wenn Gott nur noch an sich denkt, der Odem von der Erde zurücknimmt, dann sind wir wieder wie Staub, wie wir im Ursprung gewesen sind. Er zeigt ihm etwas von der Grösse Gottes und fragt ihn, wer hat Gott die Erde anvertraut? Wir haben sie ihm nicht anvertraut. Er hat sie geschaffen und dann den Menschen anvertraut. Und der Mensch hat sie gerade im ersten Moment, in der ersten Möglichkeit, hat er die Verwaltung und die Verantwortung dem Satan übergeben, mit dem Sündenfall. Wenn ich ins 35. Kapitel gehe, bei der dritten Rede von Elihu gegenüber dem Hiob, tut er wieder zuerst im Vers 3 und 4 sagen, wo der Hiob redet und er rezidiert das, was nützt sie mir? Was habe ich davon, dass ich nicht sündige? Und dann Vers 6 und 7, sei dir im Sündigst du, was kannst du ihm schaden? Oder deine Missetaten viele sind, was kannst du ihm tun? Und wenn du gerecht wärst, was kannst du ihm geben? Oder was wird er von deinen Händen nehmen? Der Elihu versucht um Hiob wieder zu zeigen, kannst du Gott reicher machen durch dein Verhalten? Kannst du ihn grösser machen? Oder kannst du Gott schaden durch dein Verhalten? Er sagt ihm, du hast null Einfluss. Gott ist Gott und du bist sein kleines Geschöpfli. Was willst du gegenüber Gott machen? Jetzt ist uns bewusst, dass er uns als Krone von der Schöpfung auf die Erde da hat und das Ziel Gottes wäre und ist, dass wir etwas zu seiner Ehre wären. Aber ich kann mein Verhalten noch so gut sein, ich mache ihn nicht reicher und mein Verhalten kann noch so schlecht sein, ich mache Gott nicht ärmer. Er ist der, der uns reich macht. Er ist der, der uns segnet. Und dann wollen wir auch da wieder die Rolle nicht tauschen, sondern wir sind die, die von ihm überkommen, von ihm empfangen. 1. Korinther 1, Vers 30, sagt der Apostel Paulus, dass der Herr Jesus uns vom Vater gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und Römer 8, 31 und 32 sagt er so schön, dass ist Gott für uns, wer mag wieder uns sein? Und dann am Schluss sagt er, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er hat uns mit Jesus alles geschenkt. Und der Elihu versucht das ein bisschen so am Hiob überzubringen. Er sagt nachher im 35. Kapitel, Vers 9 und die folgende, man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm der Großen. Aber man fragt nicht, wo ist dein Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht und der uns klüger gemacht hat, weder Vögel und weder Tier. Und ich bin da auch stillgestanden. Wie manchmal bin ich in einer Not, in einem Problem wie der Hiob. Es fängt an zu drehen. Man sieht nur noch das Problem. Und darum muss er da am Hiob sagen, man schreit, dass viel Gewalt geschieht und ruft um Hilfe vor dem Arm der Großen. Und dann aber man fragt nicht, wo ist Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Der Roni hat einen von den Lobgesang gelesen, den der David geschrieben hat, dichtet hat. Der David hat Mengen Lobgesang gedichtet. Ich habe einen anderen im Psalm 34, wo er sich vor dem Abimelech wahnsinnig gestellt hat und den nachher fortgejagt hat. Das war in dieser Zeit, in der David verfolgt war vom Saul. Ganz schwierige Jahre, etwa 13 Jahre, als er dort drin war. Und dann sagt David nachher, nachdem er weggegangen ist vom Ahimelech, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Ich will den Herrn loben. Und David ist nicht immer drum gewesen. Und darum hat er sich gesagt, ich will trotzdem Gott loben. Und wir wollen es gleich machen. Auch wenn es nachts nicht schlafen kann, dass er dir Lobgesänge gibt in der Nacht. Ich durfte das selber so schon erleben. Ja, früher, bevor ich im Bett gelegen bin, hat mir meine Frau gesagt, bist du schon weg? Also, wenn ich etwas reden will, muss ich mit dir noch reden, wenn du noch stehst. Sobald du gegen das Küssi zugehst, bist du schon weg. Und da bin ich so tief weg gewesen, dass sie mich nicht wach gebracht hat. Dann können Kinder brüllen oder etwas los sein. Ich habe herrlich geschlafen am Morgen, gesagt, es war schön, es war alles ruhig, tipptopp. Sagt sie, ja, schön wäre es gewesen. Es war nicht so gewesen. Sie sagt, ja, aber kannst du mich doch gut wecken, dann kann ich auch mal aufstehen zur Nacht. Sagt sie, bis ich dich wach habe, rege ich mich den Weg auf, dass ich nachher den Vater nicht mehr finde. Dann stehe ich lieber selber auf. Und auf einmal kehrt das. Und jetzt habe ich so einen leichten Schlaf, dass meine liebe Frau nicht zum Bett rauskam, ohne dass ich wach bin. Ich bin einfach gerade wach. Als ich im Spital war, hatte ich drei Zimmernachbarn in der Uniklinik in Zürich. Alle älter als ich und einen besser und präfer gesagt. Das war herrlich. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Und dann das hier, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Das ist mir in den Sinn gekommen. Und er hat mir geholfen. Da dürfen wir doch in solchen Situationen bitten und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich dich habe. Ich danke dir für den Zufluchtsort, für all das, was du mir bist. Und wir können uns auch mit dem befassen und nicht mit der Situation, wo wir drin sind, die vielleicht schwierig oder unerfreulich ist. Und dann nimmt das unseren Blick, es nimmt es weg und tut uns auf etwas anderes lenken. Wenn ich zum 36. Kapitel komme und zu der letzten Rede vom Elihu, und wenn wir das miteinander lesen, respektive ich werde das euch überlassen, nachher noch zu lesen, so hat mich das Kapitel oder überhaupt die letzte Rede vom Elihu sehr stark an Hebräer 11 und 12 erinnert. Das ist eine Parallele. Das könnt ihr da drin einlegen. Hebräer 11 sind uns die Glaubenshelden aufgezählt. Und dann am Schluss von diesen Glaubenshelden sagt der Hebräerbriefschreiber dort, Vers 37 und 38 a, sie wurden gesteinigt, zerzägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung, sie, deren die Welt nicht wert war. Und dann fängt er im 12. Kapitel an und sagt, darum, weil das so ist. Weil die Situation diesen Weg bedenklich ist. Weil die Verfolgung so massiv ist. Weil ihnen alles geraubt worden ist. Darum, lasst uns ablegen, alles, was uns belasten will. Lasst uns laufen mit Ausdauer und lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Das Dreifache lasst uns, soll uns begleiten, auch in Zukunft. Wegschauen von den Umständen, wegschauen von dem, was uns belasten will, was uns anhängen will, in der Nachfolge ihm nachgehen und lasst uns aufsehen zu Jesus, am Anfänger und Vollender. Ich will da noch einen Punkt oder zwei herausgreifen, wo der Elihu ihm noch sehr schön aussagt, wo er auf die Schöpfung Bezug nimmt. Vers 27 vom 36. Kapitel. Er zieht empor die Wassertropfen und treibt seine Wolken zusammen zum Regen, dass die Wolken überfließen und Regen senden auf die Menge der Menschen. Und dann im 37. Kapitel sagt er, hör doch. Und dann stellt er ihm immer wieder Fragen. Er nimmt da den Donner rein, er nimmt den Blitz rein, das Gewitter nimmt er rein. Und er sagt unter anderem, er bedeckt seine Hände mit Blitzen und bietet sie auf gegen den, der ihn angreift. Das ist noch im 36. Schluss. Er bedeckt seine Hände mit Blitzen. haben wir schon mal, wenn es so gewittert hat, geklopft und tätscht und wir auf dem Balkon sind und dem Gewitter zugeschaut, dass er mit dem Blitz seine Hände bedeckt. Dass das Gott ist, der dahinter steht. Auch da tut er dem Hiob etwas zeigen. Dem Hiob sind seine Kinder genommen worden durch Sturm. Durch ein, wie ein Erbe, wo das Haus eingefallen sind, durch ein riesiges Gewitter. Und seine Freunde haben ihm gesagt, du hast gesündigt, auch deine Kinder haben gesündigt, und das ist Gericht Gottes. Und er bringt da einen anderen Aspekt wieder rein. Er tut die göttliche Seite aufzeigen und sagt, hinter dem Blitz, der Blitz verdeckt Gottes Hand. Das ist die Hand Gottes. Und dann gibt das für uns ganz eine andere Ausgangslage. Wir haben immer wieder, haben wir in all unseren Entscheiden, in allem, wo wir unterwegs sind, haben wir es mit Gott zu tun, mit dem Herr Jesus zu tun und nicht mit dem Find. Am Schluss noch, vom 37. Kapitel, sagt er, eben sah man das Licht nicht, Vers 21, das hinter den Wolken hell leuchtet. Als aber der Wind daherfuhr, wieder der Wind, da wurde es klar. Ist da nicht die Bekehrung angeschrieben von uns? Das Licht, das wir nicht gesehen haben. Und dann ist der Wind gekommen, wie es der Nikodemus sagt, oder der Herr Jesus am Nikodemus, wo er sagt, der Wind weht. Du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Der Wind hat die Wolken weggenommen und auf einmal haben wir das Licht gesehen. Der Geist Gottes, der uns inneren Auge geöffnet hat und wir haben erkannt und immer besser dürfen wir erkennen, wer Jesus ist und was er für uns da hat. Und jetzt haben wir in dieser Zeit, wo wir stehen, den Auftrag und die Aufgabe, das weiterzugeben. Wir sind umgeben von Menschen, die das noch nicht haben, die das Heil, den Frieden noch nicht gefunden haben, die ziellos, die orientierungslos in dieser Welt sind und Angst haben vor all dem, was kommt. Und wir haben Frieden gefunden, wir haben das Evangelium und wir wollen das weitergeben. Wir wollen einander mutigen auf dem Weg ihm nach und wir wollen dort, wo wir die Möglichkeit haben, immer wieder unsere Mitmenschen auf Jesus herweisen. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank auch für den Mittler, der uns hier vorgestellt ist im Alten Testament durch den Elihu.